Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Mein Gast heute ist Professor Nora Bilz. Nora ist schlagfertig, sie spricht die Dinge sehr direkt an und sie sagt, was sie braucht. Und das ist sehr beeindruckend, zumal wenn man ihre Lebensgeschichte kennt. Und das ist auch deswegen sehr beeindruckend, wenn man weiß, dass sie in ihrem Leben immer wieder einen Satz gehört hat: Das geht doch nicht. Sie wollte als Kind Rallye-Fahrerin werden, das geht doch nicht. Sie strebte eine Professur im Fach Kommunikationsdesign an, das geht doch nicht. Ein Designstudiengang im Fernstudium entwickeln, auch da, das geht doch nicht. Und dann hat sie auch noch den sicheren Universitätsjob gekündigt, ohne zu wissen, was danach kommt. Heute leitet sie den Standort Deutschland von MyAbility. Man sieht sie und hört sie auf den öffentlichen Bühnen dieses Landes, wo sie über Inklusion und Chancengerechtigkeit spricht. Warum ist Nora so resilient? Was hat das mit ihr gemacht, dass sie immer wieder gehört hat, das geht doch nicht? Wie geht sie mit Rückschlägen um? Und natürlich wollen wir von ihr auch wissen, welche Learnings für die Bühne und vielleicht auch fürs Leben kann sie anderen Frauen mitgeben. Ich freue mich so sehr auf das Gespräch. Hallo Nora.
Hallo Daniela, ich freue mich ebenfalls und danke für das wunderbare Intro.
Ja, das schon ganz viel über dich verrät und natürlich haben wir uns vorher auch unterhalten und ich habe dich tatsächlich schon mal live gesehen und daher wusste ich auch, die muss ich unbedingt im Podcast einladen. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt, aber da werden wir gleich noch sicherlich hinkommen. Und in dem Vorgespräch kamen wir dann irgendwie auf diesen Satz, das geht doch nicht, dass du das ganz oft gehört hast in deinem Leben. Deswegen die erste Frage, dieses das geht doch nicht. Gibt dir das Kraft? Ist es ein Trigger? Was passiert da in deinem Kopf?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Und ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, neulich auf der Bühne oder vor der Bühne, habe ich das, glaube ich, auch zum Thema gemacht, so ein bisschen. Ich glaube, eher so als ganz kleines Kind war es natürlich erstmal abschreckend, immer zu hören, das geht doch nicht. Und vielleicht muss man auch so ein bisschen verstehen, warum ich das oft gehört habe. Finde ich ganz wichtig, zumindest so das in den Kontext zu setzen. Ich bin mit einer Behinderung auf die Welt gekommen. Die ist erstmal nicht so groß, die ist ein bisschen sichtbar. Meine rechte Hand ist so ein bisschen kleiner. Und im Zuge dessen habe ich eigentlich schon als Kind gelernt, dass jemand zu mir gesagt hat, was ich kann und was ich nicht kann, was für mich geht oder was für mich nicht geht. Und ich glaube, so ab dem Schulalter oder so war es dann so, dass ich eher angefangen habe, das zu hinterfragen und mich dann auch gefragt habe, aber warum soll es nicht gehen? Und dann habe ich tatsächlich auch angefangen, frech zu werden und einfach zu antworten, sagt wer, wenn mir jemand gesagt hat, das geht doch nicht oder das kannst du nicht. Ist immer so die Variation davon, ne? Das geht doch nicht, das kannst du nicht. Genau, und irgendwann habe ich einfach gedacht, aber ich entscheide, was ich kann und was ich nicht kann. Das ist so ein bisschen der Hintergrund der Geschichte und das ist auch bis heute so. Inzwischen, hast du das schon ganz richtig gesagt und wahrscheinlich auch mitbekommen, ist es eher für mich so ein Trigger, wenn jemand zu mir sagt, das kannst du doch nicht oder das geht doch nicht, dann denke ich mir im Stillen jetzt erst recht. Das ist so ein bisschen wie so eine sportliche Herausforderung geworden.
Und dann gucken wir auch, was da andere von dir lernen können. Jetzt hast du so eine Wertung vorgenommen, du hast nämlich gesagt, ich bin dann ein bisschen frech geworden.
Genau.
Das ist ja so ein bisschen, wo man denkt, hat dir das jemand von außen gesagt? Oder also warum findest du das frech, wenn man für sich einsteht und sagt, wer sagt das eigentlich?
Gut. Also tatsächlich finde ich das gar nicht frech, aber damals natürlich, genau wie du das gerade aufgegriffen hast, war das so als Kind, so mit 6, 7 oder 8, wird einem das natürlich gespiegelt. Ich glaube, das war dann irgendwie in den 80er Jahren. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Und tatsächlich war das dann schon so dieser Stempel ein bisschen aufmüpfig, ein bisschen frech, eben weil ich da ganz klar dann angefangen habe, einfach dafür einzustehen und auch zu sagen, Moment, wer sagt denn, das geht nicht? Warum kann ich es nicht? Lass es mich doch probieren. Und wenn ich entscheide, es geht nicht, finde ich das legitim, aber nicht, wenn andere entscheiden. Und diesen Stempel, glaube ich, frech oder aufmüpfig, ich glaube, dass man den gerade als Frau auch relativ schnell bekommt dann, wenn man sich eben traut, für sich einzustehen.
Dafür ist dann vielleicht auch wichtig, wenn du mal noch mal so ein bisschen chronologisch erzählst. Also ich habe ja jetzt so ein paar Punkte im Intro genannt, wie so dein Lebensweg ging. Okay. Aber vielleicht kannst du auch noch mal so einfach erzählen, was war dann dein Berufswunsch? Was hast du gemacht? Mhm. Einfach mal so dein Leben, berufliches Leben.
Das berufliche Leben in Kurzzusammenfassung, sehr gerne. Also ganz früher, so als Kind, weiß ich noch, ich hatte einen Onkel und mein Onkel war früher mal Rallye-Fahrer. Ich weiß nicht mehr, ob er das wirklich beruflich gemacht hat oder eher so als Hobby. Das hat mich total fasziniert. Mein Cousin war auch immer Motocross fahren. Ich war total fasziniert von diesen Crossmaschinen, von diesen Rallye-Autos und habe natürlich, so wie ich wieder bin, zu meinen Eltern gesagt, boah, Rallye-Fahrerin, das möchte ich auch mal werden. Kannst dir sicher vorstellen, was die Antwort war? Das geht doch gar nicht mit deiner Hand. Genau, das war so der frühe Berufswunsch. Da bin ich dann natürlich davon abgekommen, weil damals mir wirklich suggeriert wurde, das geht nicht. Heute würde ich sogar sagen, ich glaube, es geht doch, aber jetzt fühle ich mich tatsächlich ein bisschen zu alt, diesen Sport nochmal zu probieren. Dann war es irgendwann so, dass ich, was mich immer schon interessiert hat, war so visuelle Sachen. Ich bin ein sehr visuell geprägter Mensch, also nicht so auditiv, obwohl wir heute hier einen Podcast machen. Und habe dann irgendwann entdeckt, dass mich so der Bereich Gestaltung interessiert, weniger freie Kunst, sondern mehr tatsächlich Gestaltung und so. Und so Fragestellung, wie kann man denn anderen Menschen Sachen vermitteln auf rein visuellem Weg? Weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen abstrakt klingt. Und dann kam wieder so ein Punkt, ich bin zu meinen Eltern gegangen, habe gesagt, ich möchte nicht studieren, ich möchte, damals hieß es noch klassisch Werbeagentur, ich möchte in eine Werbeagentur gehen und da irgendwas mit Grafikdesign machen. Standardantwort war natürlich, nee, das geht nicht, du musst Abitur machen. Und dann habe ich so ein bisschen meinen Weg gewählt und habe mich so ein bisschen verweigert der Schule. Dann hat sich das mit dem Abitur auch ganz schnell erübrigt gehabt und ich konnte genau das machen, was ich wollte. Ich habe nämlich in einer Agentur angefangen, habe dann gemerkt, das ist tatsächlich genau das Richtige, bin dann den Weg weitergegangen, habe eine Ausbildung als Grafikdesignerin gemacht und danach habe ich auch wieder ziemlich frech, so wurde mir das von außen gesagt, ich gehe nach Berlin an die UdK und studiere dort visuelle Kommunikation. Und oh Wunder, als ich dort ankam, wurde mir gesagt, das geht nicht, weil sie haben ja nur Fachhochschulreife und das hier ist eine Universität der Künste. Also auch das war wieder so ein Punkt mit dem, das geht nicht. Es ging natürlich am Ende doch, weil es gibt immer Möglichkeiten im Leben. Und dann habe ich tatsächlich dort regulär studiert und mich im Jahr 2003 selbstständig gemacht in Berlin mit unserem Büro Rotbraun Gestaltung. Und das gibt es auch heute noch. Wir machen hauptsächlich Ausstellungsgrafiken für Ausstellungen, für Museen, für Wirtschaftsunternehmen, für kulturelle Einrichtungen und für wissenschaftliche Einrichtungen. Und war auch schon immer tatsächlich, seit ich selbst fertig war mit dem Studium, parallel in der Lehre tätig. Was ich auch super spannend fand, weil ich einfach so spannend finde, Menschen auf ihrem ganz persönlichen Weg zu begleiten, weil ja jeder, der irgendwie studiert oder eine Berufsausbildung macht, in so einer Findungsphase ist und da zu unterstützen und zu schauen, was braucht jeder einzelne Mensch so ein bisschen für sich, um seinen Weg gehen zu können. Das fand ich super. Und dann war immer mein großes Ziel die Professur, weil ich dachte, ja, da kann man dann richtig Lehre mitgestalten. Und ist natürlich auch ein harter Weg. Gerade Frauen sind immer noch unterrepräsentiert an den Universitäten, auch wenn es besser wird und an den Fachhochschulen. Und habe dann im Jahr 2018 eine Professur für Kommunikationsdesign an der IU, International University of Applied Sciences, heißt es, übernommen. Und das war auch wieder so ein Punkt. Ich habe damals diese Ausschreibung gelesen und die wollten einen ganz neuen Fernstudiengang im Bereich Design entwickeln. Also die Person, die sozusagen berufen wurde, sollte den entwickeln. Und mein erster Gedanke war natürlich selber, keine Ahnung, Gestaltung, sowas, ne, sowas was man so anwenden muss, was man auch sehen muss, was man auch ausprobieren muss, so im Fernstudium, das geht doch gar nicht. Ne, da war dieser Satz auch wieder und von außen haben auch alle zu mir gesagt, das geht doch gar nicht, also wie willst du das machen? Und da war es halt dann wieder so, das hat mich gereizt, ich habe mich beworben, es hat geklappt, ich habe den Ruf erhalten und habe angefangen und tatsächlich einen Studiengang entwickelt, gemeinsam mit den damaligen Kollegen und Kolleginnen neue Prüfungsformate entwickelt, ganz neue Lehrformate entwickelt und war eine super spannende Zeit. Inzwischen gibt es, glaube ich, 8 Studiengänge und dann dort auch tatsächlich gemerkt, dass ich eigentlich auch Führungspositionen spannend finde und dann habe ich dort an der IU auch eine Rolle im akademischen Management übernommen und den Bereich Design und Architektur dort mitgeleitet.
Ich hack mal rein.
Genau.
Ich hack mal rein. Ich sage jetzt, Achtung, dein Leben geht noch weiter. Wir sind noch nicht am Ende.
Aber fast.
Aber fast, genau. Aber ich wollte nur mal kurz, weil das eine habe ich schon gedacht, mit der Schule, hast du dann, bist du nach der 10. raus und hast dann nochmal Fachabi nachgeholt?
Genau, ich bin tatsächlich, ich glaube, es war sogar die 11. sozusagen, aber dann eben ohne Abschluss, weil ich ja einfach nicht mehr...
Also das finde ich auch immer, wenn man so hört, Professor, dann denkt man immer, komm, die ist immer super gut in der Schule gewesen und dann war alles gut und dann...
Nein, also wenn es jemand wissen möchte, Latein 5, es geht trotzdem... ich habe einfach gemerkt, wenn man zweimal hintereinander das Ziel nicht erreicht, dann wird man von der Schule verwiesen. Und es war dann ja so eine Möglichkeit, das zu erreichen, quasi was ich erreichen wollte, nämlich dass ich kein Abitur machen muss. Habe dann aber in diesem Jahr in der Agentur gemerkt, dass es vielleicht doch ganz gut wäre, studieren zu gehen in dem Bereich. Und habe dann eben parallel mit der Berufsausbildung, und zwar in Baden-Württemberg gibt es das, das ist, glaube ich, einzigartig im Land Baden-Württemberg, das nennt sich Berufskolleg. Man kann dort sozusagen eine fachbezogene Ausbildung machen und gleichzeitig sein Fachabitur machen. Und das habe ich gemacht.
Genau. Ah, das ist ganz gut. Okay. Genau. Und dann hatte ich noch einen Gedanken, dieses Fernstudium und also ein Fernstudium für Design. Du hast es schon eben so ein bisschen anklingen lassen, aber vielleicht kannst du dazu auch noch mal ganz kurz was sagen. Was, weil heute denkt man dann immer, wenn es dann da ist, denkt man, ja, wo war denn eigentlich die Fragestellung? Natürlich geht das.
Genau.
Kannst du da vielleicht auch noch mal kurz sagen, wie war damals, ich weiß gar nicht, was das für ein Jahr war, wahrscheinlich vor Corona, definitiv vor
2018,
Corona,
ne? Ende 2018.
Genau, also wo wir alle dieses digitale Arbeiten beim Fernstudium vielleicht schon eher, aber gar nicht so gewöhnt waren. Mhm. Und wie du schon sagst, dieses gestalterisch-visuelle und kreative wahrscheinlich. So, wie kriege ich das in einen Fanstream gepackt? Also wie bist du das angegangen? Oder ihr dann als Team? Ich weiß nicht. Du.
Genau.
Ihr?
Also vielleicht so für alle, die das sich nicht vorstellen können, so Designprozesse sind ja so iterative Prozesse. Das heißt, es ist ja kein linearer Prozess. Oder wenn ich es jetzt mal vergleiche, vielleicht tue ich jetzt auch da den BWLern Unrecht, aber mit einem BWL-Studium, da gibt es halt gewisse Dokumente, man liest gewisse Bücher, man unterhält sich, aber es ist weniger iterativ, sondern es gibt vielleicht Fragestellungen, die bearbeitet werden. Es gibt vielleicht auch Lehrbücher, die man bis zum gewissen Teil durcharbeitet. Dann schreibt man eine klassische Prüfung und im Design ist es ja nicht so oder nur bedingt so, in der Theorie schon, aber die angewandten Fächer, ich mache jetzt mal ein ganz banales Beispiel, wenn wir ein Logo entwickeln lassen mit den Studierenden, dann ist es ein iterativer Prozess. Das heißt, ich als Lehrende stelle eine Aufgabe oder gebe eine Aufgabenstellung an die Studierenden und die bearbeiten die. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da sitzen 20 oder 30 Studierende, dann hat ja jeder einen ganz individuellen Weg, dieses Logo umzusetzen. Das ist ja ein langer Prozess mit vielen Schritten. Damit verschone ich dich jetzt mal und alle Zuhörenden auch. Und jetzt war die Frage, wie kann man sowas denn digital abbilden? Weil regulär trifft man sich in so einem Designstudium einmal in der Woche, in seinem Klassenraum, im Studienraum, und dann bringt man seine Entwürfe mit, dann wird natürlich auch drüber gesprochen, es wird ja auch bewertet in einer gewissen Weise, dann geht man vielleicht nach Hause oder geht wieder zurück in sein Atelier und arbeitet weiter, also wirklich iterativ. Und da war einfach die Fragestellung, das war das ganz Neuartige, wie kann man so einen iterativen Prozess wirklich im Fernstudium rein digital abbilden und wie kann man auch dann zum Beispiel die fertigen Produkte, sprich dann das Logo und auch die Zwischenschritte, wie kann man die denn, wenn man nicht physisch zusammen im Raum ist, überhaupt, wie bekommen wir die als Lehrende, wie können wir die bewerten? All das waren so Fragestellungen, das war damals einfach, gab es einfach noch nicht.
Genau. Mhm. Und aber was waren eure Erfolgsfaktoren? Wie habt ihr es gut?
Die darf ich ja natürlich gar nicht alle verraten, aber nein, tatsächlich ist es so, wir haben eben einfach einen Prozess entwickelt, wir haben die sogenannten Creative Labs entwickelt, das ist einfach ein Lehrformat, das sozusagen so ein bisschen sich am Ablauf eines ganzen Studiensemesters orientiert, da gibt es einen festen Fixpunkt, es gibt einen festen Abgabepunkt sozusagen und es gibt zwischendrin eine gewisse Anzahl, ich darf jetzt nicht zu viel intern verraten, gewisse Anzahl, da gibt es auch Feedback von den Lehrenden und es gibt natürlich auch, so wie wenn man sich regulär sehen würde sozusagen, gibt es immer wieder Live-Veranstaltungen, wo man Dinge gemeinsam bespricht, wo auch die Studierenden ihren Stand zeigen können und Feedback kriegen. Und dann haben wir dafür natürlich auch noch gewisse unterschiedliche digitale Tools eingesetzt, wo man auch seinen Stand hochladen kann, wo man Materialien hochladen kann. Wie gesagt, ich kann ja nicht alle interne ausplaudern, aber es ging eher darum, so Prozesse und Tools zu finden und das in so einen Einklang zu bringen, damit man eben diesen iterativen Prozess auch wirklich in so einem digitalen Raum abbilden kann. Weil es ist halt nicht damit getan, bei der Lehre, bei der gestalterischen Lehre im Fernstudium einfach so, dass das Studium ins Digitale zu übertragen. Da braucht es schon wesentlich mehr Fantasie. Mhm. Gerade was übrigens so Feedback geben angeht oder so. Genau. Mhm.
Warum wolltest du in die Lehre?
Das habe ich, glaube ich, ja vorhin schon angeteasert. Mich hat es, also erstens mal hatte ich ganz, ganz, ganz tolle Lehrende. Während meiner eigenen Ausbildungszeit, während meinem Studium, gab es auch weniger gute. Aber insgesamt hat es mich einfach so fasziniert, so diese Arbeit mit anderen Menschen und eben so dieses, wie ich es vorhin schon gesagt habe, zu sehen, da sitzen jetzt verschiedene Menschen, die haben alle eigentlich ein Ziel und doch sind die irgendwie so unterschiedlich. Und der eine braucht vielleicht manchmal ein bisschen mehr so, dass man ihn herausfordert und der nächste braucht vielleicht so ein bisschen mehr, dass man ihn wirklich motiviert und ihn unterstützt oder sie. Und das fand ich einfach schon immer total spannend zu sehen, wo gehen die Wege hin und was kann ich auch anderen mitgeben aus meinen Erfahrungen vielleicht. Mhm. Das hat mich schon immer fasziniert.
Und wie ist das im Kommunikationsdesign? Ich habe mir das dann so vorgestellt, dass ja, ich gestalte ein Logo oder was auch immer für ein Erscheinungsbild, dann hat das ja ganz viel auch mit, also dann gibt es sicherlich Regeln, was ich befolgen kann, aber am Ende ist es ja so, habe ich den Geschmack des Kunden getroffen? Habe ich an der Uni ja dann eher, weiß ich nicht, Geschmack des Professors oder der Professorin möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich muss ja damit umgehen, dass ich bewertet werde. Ja, dann auch später, genau. Du hast ja auch gesagt, dass du dein Gestaltungsbüro hast, auch mit diesem, der Kunde sagt dann, ich habe mal selber was gemalt oder irgendwie, ich stelle mir das so und so vor. Wie ist das im Kommunikationsdesign ganz grundsätzlich? Weil mir ist nämlich auch eingefallen, ich habe da, glaube ich, noch keine Kommunikationsdesignerin im Podcast. Wie ist das ganz grundsätzlich und wie bist du, wie war das vielleicht auch in Berlin an der Hochschule der Künste? Du hast eben gesagt, es waren sehr, sehr, sehr wertschätzende Lehrende. Aber wie geht man so mit diesen ganzen Rückmeldungen um? Bei so einer Arbeit?
Ja, eine gute Frage. Und tatsächlich, glaube ich, ist das auch immer das große Fragezeichen. Also vorab, sage ich mal so ganz, auch wieder ein bisschen provokant, Gestaltung und auch Design ist keine Geschmacksfrage. Ich weiß, da werden wahrscheinlich jetzt ganz viele Gestalter auf deinen Podcast reagieren, wenn sie das hören, sondern Design hat eine Funktion und diese Funktion muss auch vermittelt werden. Ein Beispiel ist, keine Ahnung, wenn ich an der Bushaltestelle stehe und dort ist eine Tafel, da sind die Abfahrtzeiten vom Bus einfach aufgedruckt, dann geht es nicht um die Frage, ob jetzt diese okay, Firma ja. Pink ja. gefällt, sondern es geht um die Frage, wie ich bestmöglich die Informationen so strukturiere, dass man sie gut lesen kann, dass sie schnell verständlich sind und natürlich möglichst vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen Kniff und möglichst auch noch, wenn es jetzt um Corporate Design oder Ähnliches geht, natürlich muss die Marke transportiert werden. Das sind verschiedene Felder, aber insgesamt verstehe ich mich als Informationsvermittlerin tatsächlich.
Ach, spannend. Genau. Also, aber genau. Überträgt sich das dann auch in deinen Kunden, die du dann hast? Also weil man dann sagt, ja, weil man, also es gibt ja auch Designer, die
Kunst, ja.
Die Produkte designen, also wo es dann wirklich irgendwie, ne, wie ist die App aufgebaut oder wo es um solche funktionalen Prozesse geht versus ich gestalte eine Website für XY Unternehmen und es muss krachen. Was auch immer die Kundenanforderung
genau
war.
Genau das, was du ansprichst, das ist eigentlich der Kern, das ist die Vielschichtigkeit des Berufsfeldes. Wir können nicht nur was Schönes machen, weil wir gestalten, also Gestaltung ist nicht Oberflächenaufhübschung, damit es nett aussieht, sondern in erster Linie muss es funktionieren. Natürlich kommt der visuelle Aspekt dazu und jetzt kommt ja auch zunehmend noch wenigstens das Bewusstsein auch, dass auch noch der Barrierefreiheits- oder Zugänglichkeitsaspekt dazu kommt. Also es ist wahnsinnig vielschichtig und viel komplexer, als man denkt. Und das ist übrigens auch ganz spannend bei den Studierenden zu beobachten. Viele kommen damit, ich habe schon immer gerne gemalt. Und spätestens nach ein, zwei Semestern merken die, es geht aber gar nicht drum, nur was Schönes zu machen oder ne, hier mal zu gucken, welche Farben setze ich ein, sondern da steckt ganz viel Arbeit dahinter und ganz viel Wissen und ganz viel Expertise. Und wenn das den meisten bewusst wird, hören etliche auch tatsächlich wieder auf. Mhm. Weil es ist wirklich harte Arbeit. Und was du sagst, auch diese Geschmacksfrage, natürlich kann man über gewisse Umsetzungen streiten. Für mich steht einfach in erster Stelle immer, dass Gestaltung wirklich Informationsvermittlung ist, dass wir auch einen gesellschaftlichen Auftrag haben, dass wir Gesellschaft als GestalterInnen mitgestalten können maßgeblich. Das finde ich ganz wichtig. Und dass Gestaltung auch in irgendeiner Form Haltung ist. Und die muss man zum Ausdruck bringen. Und da hatte ich das große Glück, dass ich zum Beispiel bei Michael Klar studiert habe. Und Michael Klar, ich weiß nicht, Wahrscheinlich kennen ihn nur die Gestalter, der kommt aus der Ulmer Schule. Der war auch in Ulm schon in der Lehre und hat dort auch selbst studiert. Das heißt ja Bauhausnachfolge. Und so diese Grundhaltung eben, die Funktionalität an erster Stelle, das ist auch was, was meine Gestaltung oder mein Gestaltungsverständnis geprägt hat. Und ich glaube, da unterscheide ich mich einfach von manchen anderen Gestaltern, die das sicherlich auch ganz anders sehen würden.
Mhm. Gestaltung habe ich mir nochmal notiert, komme vielleicht nachher nochmal zurück. Mhm, und jetzt hatte ich dich ja unterbrochen in deiner beruflichen Laufbahn. Ich glaube, wir waren bei dem Fernstudium Entwicklung.
Genau.
Und dass du da Managementaufgaben auch übernommen hast.
Richtig.
Und dann sind wir im Jahr 2018.
Na, da sind wir nicht mehr im Jahr 2018. Das akademische Management, ich glaube, das war dann schon, oh Gott, 2020 oder 21. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, da müsste ich jetzt nachschauen, aber ich glaube, das tut auch gar nichts zur Sache. Auch eine spannende Aufgabe, weil es auch wieder darum geht, so ein Team zu leiten und zu gucken, so ein Team zusammenzuhalten. Und wir waren ja auch ein komplettes Remote-Team, was natürlich so die ganz neuen Herausforderungen, Führungen remote mit sich gebracht hat. Aber es war wahnsinnig spannend und ich habe trotzdem so im Verlauf der Aufgabe einfach gemerkt, war ja dann schon Ende 40, dass ich ja so auch selber als Mensch mit Behinderung, inzwischen sitze ich auch schon seit ein paar Jahren im Rollstuhl, dass ich erstmal es viel schwerer habe, so habe ich es empfunden, überhaupt Karriere zu machen und diesen Weg zu gehen in die Führungsetage. Und dann ist mir sehr bewusst geworden, als ich früher noch auf zwei Beinen einen Raum betreten habe, ganz egal, ob das jetzt beim Kunden für eine Präsentation war oder eben auf eine Bühne zum Beispiel später dann oder auch in der Hochschullehre dort Vorträge halten, dass ich ganz anders bewertet werde von außen, ob ich auf zwei Beinen einen Raum betrete oder ob ich den auf Rollen betrete. Das geht innerhalb von Zehntelsekunden in den Köpfen der Menschen und das hat mich auf der einen Seite fasziniert und auf der anderen Seite dazu gebracht, dass ich dachte, Mensch, ich kann jetzt nochmal 20 Jahre Lehre machen und ich glaube, das gibt Studierenden, die fanden die Lehre toll, denen hat es geholfen, andere nicht, wie das immer ist. Aber da fehlt mir was und dann habe ich eben entschieden, die Universität die Hochschule zu verlassen und wusste nicht so recht, was kommt. Ich hatte nur so das Gefühl, ich muss mich noch mehr im Bereich Inklusion einsetzen und das, was ich da auch selber so mitgenommen habe an Expertise, ein bisschen mehr in die Welt raustragen und dann kreuzte in dem Moment die MyAbility-Jobbörse meinen Weg und auf dieser Jobbörse war sogar eine Ausschreibung von MyAbility selber. Die suchten nämlich jemanden, der den deutschen Standort aufbaut von MyAbility und dann dachte ich, das kann ich ja gar nicht. Das immer wieder, ne? Ich dachte dann selber, so weit war es dann habe ich ihnen selber gedacht, den Satz, das geht ja gar nicht, weil ich bin Gestalterin, ich komme ja nicht aus der Wirtschaft, ich bin Designerin, aber die suchen jemanden, das ist ja einfach Wirtschafts-Background. Und nachdem ich mir den fünfmal selber gesagt hatte und das fünfmal gelesen hatte, habe ich aber gedacht, aber bisher sage ich doch auch immer, sagt wer. Und dann habe ich mich beworben und siehe da, ich bin seit jetzt knapp einem Jahr tatsächlich bei MyAbility zuständig für den Aufbau des deutschen Standortes und kann dort im Prinzip alles vereinen und einbringen, was ich so in den letzten Jahren in meinem Beruf so mitgenommen und gelernt habe.
Für diejenigen, die MyAbility nicht kennen, kannst du dazu noch mal kurz was sagen auch?
Genau, wir sind ein Social Enterprise Unternehmen aus Wien. Das hat sich eigentlich gegründet, oder der Gregor Demplin hat das gegründet, der sitzt selbst im Rollstuhl und hat nach seinem Studium einfach gesehen, wie schwer es ist, einen Job zu bekommen, hat dann selbst gemeinsam mit Wolfgang Kovac eine Jobbörse gegründet mit dem Ziel, Menschen mit Behinderung in Jobs und in Arbeit zu bringen. Und dann haben die beiden aber auch sehr schnell gemerkt, dass es damit alleine nicht getan ist, weil auf Seiten der Unternehmen einfach viel zu viel Unsicherheit und viel zu viel Unwissen herrscht im Umgang mit Menschen mit Behinderung, mit Kollegen mit Behinderung, auch von Seiten der Führungskräfte, da einfach ganz viele Vorbehalte waren. Und daraus hat sich dann eigentlich MyAbility gegründet. Einfach so Unternehmen beraten. Wir führen sozusagen Trainings- und Sensibilisierungsjourneys durch. Wir haben eben auch die Jobbörse für Menschen mit Behinderung. Wir haben quasi ganz verschiedene Säulen. Wir bieten auch an, Unternehmen auf ihrer Inklusionsreise zu begleiten. Wirklich immer dort, wo das Unternehmen steht, schauen wir natürlich, was wird gebraucht und was nicht. Und genau, das ist mal so ganz grob gesprochen, das, was wir bei MyAbility tun. Aber darum soll es ja auch gar nicht so so genau gehen.
Jetzt hast du ja gesagt, du bist Gestalterin.
Genau.
Und nicht Wirtschafts-, oder dass du erstmal da nicht richtig wärst. Jetzt, wo du diesen Job machst, inwiefern, welche Stärken als Gestalterin hast du denn, die du dann in so einen, in Anführungsstrichen, Wirtschaftsjob irgendwie einbringst?
Also ich glaube, ich bin ja nach wie vor Gestalterin. Ich sag immer, und ich finde das ganz treffend, ich gestalte jetzt eben nicht ausschließlich visuell, sondern ganzheitlich mit. Mhm. Das ist was ich so eigentlich eine schöne Verbindung finde. Und so habe ich es auch schon immer gesehen. Ich glaube, das, was ich mitbringe, ist zum einen Vorteil und kann gleichzeitig auch unbequem sein. Nämlich so das, was ich jahrelang gemacht habe, wenn so ein Kunde kommt oder wenn wir zum Beispiel einen Auftrag haben, Grafiken zu entwickeln für eine Ausstellung, sag ich mal. Dann bekommt man ein Thema. Das Thema ist ganz neu. Das heißt, man muss sich erstmal ins Thema einarbeiten. Ich hatte zum Beispiel nie eine Ahnung von Parasiten oder ähnliches. Ich hatte auch nie eine Ahnung von naturkundlichen Hintergründen. Aber wir setzen natürlich auch zum Beispiel Ausstellungen für Naturkundemuseen um. Das heißt, so dieses sich erstmal in ein Thema reinarbeiten. Und dann kommt so ein wichtiger Aspekt, nämlich nicht das, was der Kunde immer meint zu wollen, ist auch das, was er braucht, um das Ziel zu erreichen. Und das ist was ich auch mitnehme tatsächlich in meinem Arbeit bei MyAbility und in die Inklusionsarbeit. Erstmal zu hinterfragen, was brauchen wir, um das Ziel zu erreichen? Von welcher Ecke oder von welcher Seite können wir das Problem oder die Herausforderung noch anschauen? Also tatsächlich so um die Ecke zu denken, über den Tellerrand rauszuschauen, einfach mal so ganz anders zu überlegen, was haben wir vielleicht übersehen, woran hakt's? Und auch so diesen iterativen Prozess aus dem Design. Also wirklich immer wieder zu überprüfen, wo bin ich vielleicht falsch abgebogen in einem Prozess? Wo in der Produktentwicklung haben wir was nicht bedacht? Ne? Oder wo haben sich vielleicht Gegebenheiten geändert? Das sind tatsächlich so Fähigkeiten, die ich definitiv mitbringe als Gestalterin.
Jetzt würde ich als nächsten Punkt gerne über, in dem Podcast geht es ja um mehr Rock auf der Bühne, genau. Also all deine öffentlichen Auftritte sprechen. Und ich habe jetzt aber, nachdem du so über Gestaltung gesprochen hast, auch nochmal einen Gedanken. Und mal sehen, was dann deine, und ich versuche aus dem Gedanken eine Frage zu formulieren. erstens hast du ja auch gesagt, dass du dich als Informationsvermittlerin siehst.
Ja.
Und ich bin zum Beispiel Kommunikationswissenschaftlerin und während du so gesprochen hast, ja, und habe ich dann so gedacht, okay, du bist die Visuelle, ich bin quasi, ich komme dann eher aus dem Sprechen, Hören, Analyse von Gesagtem. Ja, es gibt auch Analysen von Videobeiträgen und so weiter. Und ich habe mich gefragt, wenn du jetzt auf Situationen wie Kongresse, wo man öffentlich spricht, oder als du noch in der Lehre warst, wie du auf solche Veranstaltungen oder Kommunikationsprozesse als Gestalterin schaust oder wie du mal jetzt unabhängig von deiner eigenen individuellen Person vielleicht auch so bewertest, wie kommunizieren wir denn in Deutschland? Oder man, das hat ja auch alles immer so Abläufe, die sind, wie sie sind. Und in meinem Podcast will ich ja auch immer so ein bisschen, könnten wir es anders machen? Mhm. Ich sag, gibt es eine weibliche Variante? Jetzt könnte man jetzt bei dir einfach auch mal, gibt es die Gestalter-Variante? Also gibt es einfach so Gedanken von dir, wo du sagst, wenn ich mit dem leeren Blatt irgendwie in mir die Welt gestalten könnte, dann würde ich es ganz anders machen oder anders sehen. Auch, also vielleicht interessiert mich auch viel mehr, wie du drauf guckst auf die Sachen.
Du meinst aber schon so auf Veranstaltungen und
ich glaube, ich habe so beides. Ich glaube, das ist auch das Problem jetzt. Ich weiß, dass ich eben unkonkret war. Ich habe mich einerseits gefragt, weil du natürlich angerissen hast, wie ist das, wenn ich im Rollstuhl unterwegs bin? Wie ist das, wenn ich, ne, dann bin ich ja so bei Stadtgestaltung oder du hast vorhin auch gesagt, ne, wie können wir eine nachhaltige Gesellschaft gestalten?
Ja.
Das ist jetzt mal der Aspekt, der ist sehr weit gefasst. Und der andere, weil ich gesagt habe, wir kommen ja auch zur Bühne, ist dann nochmal der, wie schaust du auf solche Prozesse? Also ich glaube, vielleicht müssen wir bei Gesellschaft starten oder bei Bühne. Was denkst du?
Ach, ich glaube, es ist ja auch beides, hängt ja auch irgendwie miteinander zusammen, wie alles, ne? Also man kann das schlecht isoliert betrachten. Also erstmal so gesellschaftlich gesehen, glaube ich einfach eben auch da so, da ist noch viel Luft nach oben. Also erstens mal finde ich, dass es häufig am Verständnis fehlt, dass eigentlich jede Person Gesellschaft mitgestalten kann. Und dann hört man ja ganz oft, ja, was soll ich denn tun? Und ich glaube, dass wir trotzdem alle mitgestalten können, weil es fängt ja einfach schon im Kopf an. Es ist ja eine Einstellungsfrage. Wenn ich selber so ich mag das Wort Mindset nicht, aber irgendwie fällt einem auch kein besseres Wort ein. Wenn ich selber einfach so überlege, wie kann ich selbst eine Situation oder eine Gegebenheit gestalten, dann bin ich in einer aktiven Rolle. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Das ist so ein Beispiel. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da ging es gesundheitlich ganz, ganz schlecht. Und da, das war auch vor der Zeit im Rollstuhl, habe ich auch oft gedacht, oh Gott, man ist dem dann so ausgeliefert, man muss das einfach ertragen. Ich glaube, jeder, der schon mal länger krank war, der eine chronische Krankung oder Behinderung hat, der kennt es auch gut. Und auch dann, glaube ich, hat man immer die Wahl, wie möchte man was betrachten. Genauso wie die Gesellschaft auch. Also sitze ich da und denke mir, oh Gott, das ist alles so furchtbar, ich kann ja gar nichts tun. Oder betrachte ich es einfach anders und schaue, was kann ich Positives aus so einem Prozess und aus so einem Moment machen. Und so ähnlich sehe ich das übrigens auch auf den Bühnen. Also ich finde, dass wir, da stimme ich dir zu, deswegen mag ich auch deinen Podcast so gern. Ich finde, wir haben immer noch zu wenig Frauen auf der Bühne. Und auch da ist es so das Ding, einfach mal machen, finde ich. Also auch manchmal gar nicht überlegen, sondern einfach mal die eigenen Chancen sehen, die sich einem bieten und vielleicht auch mal was ausprobieren, um einfach zu merken, ich selber kann ja auch was bewirken oder ich selber kann einfach mitgestalten, egal ob das visuell ist, ob das Gesellschaft ist, ob das vielleicht sogar Stadträume sind. Natürlich kann ich jetzt nicht den Aufzug reparieren, der irgendwie gerade am Bahnsteig kaputt ist, aber ich kann mir vielleicht überlegen, ob ich mich in irgendeiner Form engagieren kann, um eine Verbesserung hervorzubringen. Und ich finde einfach so ganz wichtig, dieses Selbstaktivwerden und eben zu überlegen, wo kann ich ansetzen und wo kann ich vielleicht auch Dinge anders bewerten und anders sehen. Das, glaube ich, hält auch so alles in meiner Biografie zusammen, so diese Grundeinstellung. Mhm. Aber wahrscheinlich habe ich deine Frage damit noch gar nicht beantwortet.
Nee, aber ich mochte total diesen Gedanken, dass du gesagt hast, man ist so, also dass dann die Gestalterin zur echten Gestalterin mit dieser aktiven Rolle, das mochte ich sehr gerne. Ich habe noch einen Gedanken, das war vorhin so ein bisschen da lose mitformuliert, was so Stadtgestaltung oder, also wenn wir auch über eine inklusive Gesellschaft sprechen, dann ist es ja in Deutschland so, dass das, wenn wir mal auf Städte, Dörfer und so weiter, ist es halt alles sehr lange gewachsen. Und man denkt dann manchmal für sich, ach, wie wäre, also mein Gedanke wäre jetzt, man müsste das dann alles, also wie ist das mit den, also ich wohne zum Beispiel in so einem kleinen Vorort, da sind die Bordsteine, die sind halt viel zu klein und so, wie das halt früher war und irgendwann wurden sie da hingebaut. So. Und ich frage mich, wie guckst du da drauf? Ich meine, es gibt ja auch immer wieder diese Kritik, dass wir in Deutschland nicht inklusiv genug sind. Und dann gucke ich auf diese Altstädte wirklich und denke, ja Gott, wie macht man das denn? Also hast du darauf auch einen Blick, was wäre die Lösung? Es aus alt, also ich meine, das ist ja auch so eine
Frage.
Ja, nee, weil das ist wirklich eine große Frage, weil das ist ja das, wo man weiß, das ist das hehre Ziel und da muss auch Transformation passieren. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, vielleicht hast du dir ja schon mal Gedanken gemacht, wie geht man das an in diesem, so, da ist was gewachsen. Und jetzt, für mich wirkt es tatsächlich wie eine große Hürde, es umzugestalten. Aber vielleicht sagst du, nö, ich hätte schon drei Lösungen, wie das geht. Bordsteine weg.
Genau, Bordsteine weg. Es ist auch wieder ein vielschichtiges Problem. Also zum ersten Jahr, wie ich da drauf schaue, natürlich mit Frust. Also das kann ich auch gar nicht schöner sagen. Es ist jeden Tag einfach Frust, egal wo man hin möchte. Egal, ob man eine Zugfahrt bucht mit der Bahn oder ob man irgendwo vor Ort ist. Ich überlege gerade, wo ich neulich war. Dann ist der Bordstein zum Beispiel abgesenkt am Fußgängerüberweg, aber ist eben nicht so weit abgesenkt, dass man da mal kurz drüber pesen könnte mit dem Rollstuhl. Also, und das betrifft jetzt nur mich als Mensch mit Rollstuhl. Und es gibt ja noch ganz andere Menschen, die einfach nicht sehen oder die auch nicht hören. Es gibt ja auch viele alte Menschen. Es gibt Menschen mit Kinderwagen und Ähnlichem. Also ich finde es frustrierend, ja. Und gleichzeitig ist meine ganz persönliche Haltung, die ich erwarte, nicht, dass sich die ganze Welt jetzt ändert. Ich finde es nur wichtig, offen zu bleiben und ein Stück weit auch willig zu sein, Dinge zu verändern und eben auch mal nachzudenken. Also nicht kategorisch abzulehnen. Und das bedeutet halt so ähnlich, wie ich das auch in Unternehmen sehe, es gibt halt keine perfekte Inklusion. Es gibt auch im Moment wahrscheinlich kein perfektes barrierefreies Land, keine perfekt barrierefreie Stadt. Das gibt es nicht, aber wichtig ist ja, es ist immer ein Prozess, genauso wie in der Gestaltung. Ne? Inklusion und auch Barrierefreiheit ist für mich ein Prozess und ich finde es einfach wichtig, offen zu sein und mal anzufangen. Das heißt, gerade in der Stadt oder so, sich mal Gedanken zu machen, ne, was sind vielleicht die größten Painpoints hier? Vielleicht fragen wir mal verschiedene Menschen mit Behinderungen, was Städte ja häufig auch schon tun, ne, wo könnten wir was ändern? Und dann fängt man eben im Kleinen an und schreit nicht gleich, es muss alles perfekt sein. Also so, ne, ein Step nach dem anderen. Das finde ich super wichtig. Und Was ich auch großartig finde, es gibt so ein Tool aus den Designwissenschaften, also spekulative Zukünfte sind das. Da geht es einfach darum, auch mal so ganz spekulativ zu überlegen, also wie könnten denn verschiedene Zukünfte im Blick auf Barrierefreiheit aussehen? So wirklich, das darf ja ganz frei sein. Also vielleicht gibt es, keine Ahnung, im Jahr 2037 Gebäude, die sich dann fluide anpassen an die Gegebenheiten von den Personen, die jetzt das Gebäude betreten. Also vielleicht werden die Türen dann automatisch weiter, wenn sich jemand mit einem breiteren Rollstuhl nähert oder solche Sachen. Das sind natürlich wirklich spekulative Zukünfte und Visionen, aber ich finde es wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil daraus entwickeln sich manchmal tatsächlich Fragestellungen, die sich umsetzen lassen.
Und aber das ist doch, siehst du, weil du gesagt hast, ob das eine gute Antwort ist, finde ich auch einen schönen Gedanken. Und da sieht man mal dein gestalterisches Ich. An dein gestalterisches Ich will ich jetzt auch noch mal ran, bevor wir dann wieder ganz bei deinem Individuum sind. Und dann sind wir mal bei den Kongressen und Bühnen. Charts, also, weil ich habe mich gerade so gefragt, ach, so eine Kommunikationsdesignerin, die hat doch wohl immer die schönsten Charts. Und haben die ja auch meistens so ganz klare oder vielleicht auch nur ein Bild. Wenn du da auf diesen Kongressen, vielleicht hast du ja auch nochmal eine allgemeine Empfehlung für die, die zuhören. Es geht ja auch immer darum zu lernen. Was kannst du sagen über Charts?
Auf den Kongressen leide ich meistens, ja, das ist so.
Ganz still.
Man muss jetzt aber auch mal fairerweise sagen, ich kann ja nicht von jedem verlangen, dass er den Standard einhält oder dass er das alles weiß. Wohl umgekehrt weiß ich ja auch viele Dinge nicht, deswegen muss man da fair bleiben. Ja, ich glaube, es gibt so ganz einfache Regeln. Also die erste Regel ist einfach mal, weniger ist mehr. Also bitte schreibt einfach nicht alles da drauf, was ihr sagt, weil dann ist es eigentlich schon langweilig und vorbei. Und alle, die zuhören sind, also das ist der häufigste Fehler übrigens, dass diese ganzen Charts so vollgeknallt sind mit Infos und dass dann das, was gesagt wird, da alles nochmal draufsteht und als Zuhörende ist man nur noch damit beschäftigt, zu lesen, hört eigentlich gar nicht richtig zu, das heißt, man wird irgendwie abgelenkt. Gleichzeitig ist es auch nicht überraschend. Am besten ist es tatsächlich, wenn man eine Präsentation macht, die begleitet. Also Storytelling ist so ein Buzzword, aber es stimmt einfach, sich eine Geschichte zu überlegen und dann zu überlegen, wie kann ich zum Beispiel vielleicht ein Bild finden für das, was ich jetzt gerade dann auch sage, ohne draufzuschreiben auf diesen Chart, was ich sage. Ne? Mhm. Und wenn das gut zusammenspielt, dann hat man eine gute Präsentation. Und das ist tatsächlich was, ja, ich leide oft, aber ich habe auch schon richtig gute Präsentationen gesehen, bei denen ich rauslaufe und mir denke, wow, da kann man noch richtig was lernen.
Und ich habe eben auch gerade gedacht, und das kostet dann auch einfach Zeit, ne? Also das muss man dann auch einfach sagen, dass das dann nicht so, habe ich mal so schnell runter. Obwohl in Zeiten von KI sagt ja jeder, dass er das so schnell könnte.
Ich glaube gar nicht, dass es Zeit kostet. Wenn man weiß, wie es funktioniert, bin ich ja damit genauso schnell. Weil eigentlich ist es doch schneller. Ich suche ein passendes Bild, als ich schreibe 16 Sachen auf eine Seite.
Aber das sagst du jetzt, die so visuell denkt, weißt du?
Ja, ja, klar.
So, jetzt kommen wir zu deinen individuellen Bühnenerfahrungen.
Sehr gerne.
Wenn du mal so schaust, wo du vor Menschen gesprochen hast. Jetzt hast du ja auch schon erwähnt, dann bist du in einem Raum auf zwei Beinen, jetzt manchmal im Rollstuhl. Aber auch, du hast ja auch verschiedene Positionen. Jetzt bist du dann in deiner Funktion auf der Bühne, vorher in der Lehre, was ja, glaube ich, nochmal eine ganz andere Konstellation ist. Kannst du da einfach mal erzählen, wenn du so über dein Ich, dein kommunizierendes Ich vor Menschen nachdenkst, ist dir das immer total leicht gefallen? War das herausfordernd? Was sind deine Learnings?
Ja, auch eine spannende Frage, weil tatsächlich habe ich mich neulich erst drüber unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext. Ich hatte früher, wenn ich jetzt so an die Schulzeit denke, also ein Referat war für mich schon der pure Horror. Ich hatte, ne, also Blackout, ich wusste nicht mehr, wie der Text war, ich wusste nicht, was ich vorbereitet habe. Also es war einfach der pure Horror, auch im Studium später Sachen präsentieren. Ich war gefühlt 3 Wochen vorher aufgeregt, habe 2 Nächte nicht geschlafen, die Hälfte vergessen. Also ich fand es immer ganz furchtbar, irgendwie vor anderen zu sprechen, irgendwas zu präsentieren und auch irgendwie so das, was ich erarbeitet oder gemacht habe oder das, was mich bewegt, zu präsentieren. Und wenn du mir wahrscheinlich vor 20 Jahren gesagt hättest, dass ich heute auf Bühnen stehen würde, wo ein paar hundert Menschen sitzen und dabei wirklich entspannt bin, dann hätte ich das nicht geglaubt, aber es ist so. Und lustigerweise, je größer die Bühnen werden, desto entspannter gehe ich auf die Bühne. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Woran liegt, wie hast du das geschafft?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Das ist die Frage, die ich mir in letzter Zeit immer wieder stelle.
Also gab es was, wo du sagst, jetzt, das war's, oder?
Ich kann mir nur eine Sache vorstellen. Also ich weiß es wirklich selbst nicht. Ich bin noch nicht an dem Punkt. Aber was der Unterschied ist, früher war ich natürlich irgendwo in der Lehre. Das heißt, man macht Lehre, man spricht vor Studierenden, man spricht auch vor Kollegen und Kolleginnen, auch wenn man sich jetzt an Hochschulen bewirbt oder auf Kongressen ist. Es ist immer so dieses Design-Thema und das hat viel mit Bewertung zu tun. Mhm. Wenn ich jetzt auf Bühnen gehe, fühle ich mich nicht mehr bewertet in keinster Form. Und ich glaube, das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich dort, wenn ich mit dem Rollstuhl diese Bühne betrete, glaube ich, dass sich niemand trauen würde, das zu werten. Also in dem Fall nehme ich das tatsächlich für mich als Vorteil mit, weil ich glaube, fast niemand, der dort sitzt, würde sich einfach trauen, offen und ehrlich eine Bewertung zu geben über das, was ich inhaltlich sage. Auch wenn es nicht richtig ist, weil mein Inhalt hat nichts mit meiner Behinderung zu tun. Aber möglicherweise ist das ein Punkt, wo ich gelernt habe, da kann ich auch mit Selbstbewusstsein hingehen einfach. Es war bei mir nie so das positive Feedback, sondern irgendwas hat sich da geändert. Und möglicherweise auch das, dass ich einfach sehe, wie notwendig es ist, manchmal Dinge oder Dingen mehr Gehör zu verschaffen, die für mich Normalität sind. Aber das wird mir ganz oft gespiegelt auf diesen Bühnen, egal ob es bei Vorträgen ist oder ne, wenn wir eine Talkrunde haben, eine Diskussionsrunde oder eine Präsentation haben, wird mir ganz oft gespiegelt, dass das, was dort wiedergegeben wird von mir, von der Bühne, dass das für viele gar nicht selbstverständlich war. Und das vergessen wir, glaube ich, oft. Und ich glaube, das vergessen wir auch oft, wenn wir auf eine Bühne gehen. Und ich glaube noch dazu, dass es häufig ein sehr weiblicher Zug ist, sich nicht dessen bewusst zu sein, dass wir eigentlich auch was zu sagen haben, was vielleicht andere noch gar nicht wissen oder wo sie vielleicht was lernen oder mitnehmen können. Mhm. Ich glaube, so das Bewusstsein hat mir schon dabei geholfen, da einfach heute viel selbstbewusster und entspannter auf eine Bühne gehen zu können.
Und weißt du, was ich aber auch dachte, als du eben gesprochen hast, dass es so ein Grad von Freiheit ist, die Freiheit, nicht bewertet zu werden. Also so wie du eben gesagt hast, jetzt könnte man natürlich sagen, wie krass, du kommst im Rollstuhl auf die Bühne und wirst nicht bewertet. Du hast ja vorhin auch gesagt, so ist ein anderes Schauen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es diese inhaltliche Bewertung. Und das wäre ja wirklich, also das finde ich einen guten Punkt. Das ist nur die Frage, wie das jeder findet, weil ich rede oft über diese Referatssituation, die wir mit unseren Kindern ja auch machen. Genau. Man denkt, wie lernen wir öffentlich reden? Referat. Und das scheint nicht der richtige Weg zu sein, weil alle finden es blöd irgendwie. Genau. Und das führt dazu, dass wir so eher ja, sagen wir mal, Kommunikatoren mit Luft nach oben sind. Nicht alle, aber kennst das so? Und alle sind immer unter diesem Druck, jetzt da so Fakten abzuliefern. Und deswegen fand ich das ganz schön, wie du auch eben gesagt hast, dieser Gedanke, ich biete da, wir stehen halt eben nicht mehr bei Vorträgen vor der Klasse. Und die Lehrerin sagt am Ende, da haben drei Fakten gefehlt oder so, ne?
Genau.
Aber das
aber vielleicht könnte man ja da ansetzen, also auch dieses, wer sagt denn wieder, was richtig und falsch ist? Mhm. Wer sagt denn, das geht nicht? Also ich wehre mich auch dagegen, in der Schule, ich sehe das bei meinem Sohn, ist es immer noch so, keine Karten, ihr müsst frei vortragen. Sagt wer? Jeder in der Politik hat sein Blatt da liegen und hat Notizen auf diesem Blatt, wenn die Politiker eine Rede halten. Ich frage mich immer, warum darf nicht auch jemand auf der Bühne seine Notizen haben, ne? Also ich verstehe freies Sprechen natürlich, aber das sind so Sachen, die sich irgendwie so gehalten haben. Und ich glaube, da ein bisschen mehr die Frechheit zu haben, sich auch rauszunehmen, was für einen selber passt, was für mich auf der Bühne passt, muss ja vielleicht für dich gar nicht passen. Aber so auch rauszufinden, was tut mir gut, was hilft mir und wo ist vielleicht auch so der Bereich für mich, wo ich wirklich was auf der Bühne geben kann, was anderen weiterhilft wieder so. Das so ein bisschen wie in der Lehre zu sehen. Ich glaube, das sind so die Dinge, wenn man das für sich rausfindet, dann kann das durchaus schön sein. Und ganz schön finde ich auch immer so diese Interaktion dann mit dem Publikum. Da kommt ja auch ganz viel zurück.
Aber bereitest du dich dann noch so richtig vor oder sagst du, ich lasse es dann auch mehr? Ich bin auch einfach entspannter in der ganzen Vorbereitung.
Nein, also ich bin auf der Bühne entspannt, aber ich bin absoluter Vorbereitungs-Junkie. Frag mal bei My Ability im Team, die müssen schon manchmal grinsen. Also nein, tatsächlich, das gibt mir Sicherheit und ich muss das Gefühl haben, ich bin für mich gut vorbereitet, was immer das heißen mag, ne? Ich muss mich tatsächlich für mich gut vorbereiten. Auf der Bühne bin ich dann sehr entspannt. Und es gibt aber auch Themen, da muss ich mich gar nicht vorbereiten. Ich glaube, das hängt ein bisschen mit den inhaltlichen Fragen zusammen. Man wird ja dann auch, oder man ist irgendwann einfach im Thema drin.
Was macht dir noch, oder macht dir noch was Sorgen, wenn du auf Bühnen gehst? Oder was würde dich jetzt noch ins Schwitzen bringen?
Tatsächlich, was mich ins Schwitzen bringt, sind so respektlose Einwürfe und Kommentare aus dem Publikum. Und damit meine ich jetzt nicht fachliche, kritische Fragen, sondern ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch so diese Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, aus den sozialen Medien inzwischen auch so in die physischen Räume übergeht, dass ich zum Beispiel neulich auch auf einer Konferenz war, wo dann ein, zwei Einwürfe kamen an die Personen, die vorne saßen, die ich persönlich als respektlos empfunden habe. Und das ist tatsächlich natürlich eine unangenehme Situation, die ich auch sehr schade finde, weil ich einfach immer denke, eine respektvolle Wortwahl und Umgang tut niemand weh. Aber das ist was ich tatsächlich noch unangenehm finde, ja.
Ich weiß nicht. Und würdest du sagen, in deinem Lebensweg, dass das auch eine Rolle gespielt hat, dass du eine Frau bist? Also jetzt sind wir hier bei Marokk auf der Bühne und es geht um diese Unterschiede. Würdest du sagen, dass du das ganz oft so an dich rangetragen wurde, dass du das deswegen, also Stichwort, das kannst du nicht, weil du eine Frau bist?
Ja, auch. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, so gerade eben auf Bühnen zu sein, wie gesagt, ich finde, es hat sich viel geändert, aber so vor 20 Jahren oder so war das ja eher eine Seltenheit und es ist auch heute noch in gewissen Bereichen so, dass Frauen weiterhin unterrepräsentiert sind auf der Bühne. Das ist so, es ist ja nicht nur auf der Bühne so, aber dort ist es schon so und ich glaube, es hängt damit zusammen, was uns immer noch von der Gesellschaft suggeriert wird. Also du darfst zum Beispiel nicht laut sein. Deswegen auch ganz am Anfang mein Hinweis, ich wurde dann eher ein bisschen als frech und aufmüpfig bezeichnet. Du darfst nicht laut sein, du darfst nicht kritisch sein, du darfst nicht hinterfragen. Das ist ja leider, sind alles so Dinge, die immer noch trotzdem in den Köpfen drin sind und die vielleicht auch unbewusst so weitertransportiert werden. Und ich glaube schon, dass das viel ausmacht. Und deswegen finde ich es einfach umso wichtiger, auch schon in der Schule und auch später im Ausbildungsweg, egal welche auch immer das ist, einfach zu schauen, da auch die Mädchen und die Frauen zu ermutigen, sich einfach hinzustellen, das einfach auch mal zu machen und einfach auch mal auszuprobieren.
Wie gehst du damit um, wenn jetzt jemand noch zu dir sagt, du bist aber frech oder seien Sie mal nicht so, seien Sie mal nicht so bestimmt.
Nicht so direkt heißt es.
Ja, genau.
Nicht so direkt. Naja, tatsächlich weiß ich auch so eine Direktheit, das ist natürlich, da kann ja auch nicht jeder damit, jeder ist ja unterschiedlich und jeder braucht da auch was anderes. Also mir ist es durchaus bewusst und ich glaube, das ist auch wichtig, nicht durch die Welt zu gehen, zu meinen, das ist alles nur toll, wie man ist und das macht. Das ist mir bewusst und trotzdem bin ich weiter direkt. Ich bin auch sehr, sehr offen und ehrlich und lege die Dinge gerne auf den Tisch. Und ich glaube, dann muss ich natürlich auch damit leben, dass auch Kritik kommt, aber ich halte es einfach für einen richtigen Weg. Wichtig finde ich halt, nicht beleidigend oder persönlich zu werden, sondern tatsächlich, es muss sich auf einer respektvollen Ebene bewegen, aber die Dinge schon offen auf den Tisch zu legen oder auch klare Grenzen zu setzen, das kann ich mittlerweile gut, ist vielleicht auch dem Alter, dem zunehmenden und fortschreitenden Alter geschuldet und möglicherweise tatsächlich auch meiner Geschichte als Mensch mit Behinderung, weil ich einfach lernen musste, Grenzen zu setzen und auch zu entscheiden, was kann ich und was kann ich nicht.
Das ist ein guter Punkt, dass du das nochmal ansprichst. Ist ja immer so ein bisschen die Frage, war man schon so, wird man so? Dieses sich durchsetzen, vielleicht auch sagen, wenn man Unterstützung benötigt. Wie würdest du sagen, ist das eine Charaktersache oder hast du dir das wirklich angelernt und dir dann gedacht, ich muss das jetzt durchsetzen für mich? Für wenn du mit deinem Sohn unterwegs warst?
Das ist auch eine gute Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Aber auch so dieses Lernen, man muss für sich einstehen. Dabei hat mir natürlich mein Weg mit dieser Erkrankung und Behinderung irgendwie geholfen, beziehungsweise irgendwann steht man an dem Punkt, da gibt es noch zwei Möglichkeiten. Entweder verzweifeln und aufgeben oder weitermachen, weil die Situation ändert sich nicht, sprich die Behinderung geht nicht weg, also habe ich ja nur die Wahl, was mache ich daraus, mache ich weiter oder wenn ich mich jetzt aufs Sofa setze, ganz bildlich gesprochen, den ganzen Tag verzweifle und weine, davon geht sie trotzdem nicht weg. Und das ist vielleicht dann so eine Charakterfrage oder die Frage, auch die Dinge zu sehen und ich glaube, da habe ich ganz viel von meiner Oma mitgenommen, die war auch immer so, in jeder Situation, egal wie immer sie war, hat meine Oma gelacht und gesagt, ja, dann ist es so, dann geht's weiter. Und dann hat sie weitergemacht und das hat mich schon als Kind einfach schon tief beeindruckt. Und ich glaube, das habe ich so ein bisschen übernommen. Und ich glaube auch, dass das auch die Frage nach der Resilienz ist. Also wie bewerte ich die Sachen? Ich kann immer das anschauen, was noch schlimmer hätte kommen können und mich entscheiden, jetzt einfach weiterzumachen. Oder ich kann mich auf das ganz Schlechte fokussieren. Ich glaube, dann werde ich nicht resilient werden und werde auch nicht weiter frohen Mutes durchs Leben gehen können.
Mhm. Wenn man, also jetzt haben wir ja alle so deinen Lebensweg in Kurzform gehört und jeder hat ja dann auch immer Bilder im Kopf und ich glaube, es ist auch jedem klar geworden, was dein Weg auch für Herausforderungen bedeutet. Was würdest du gerne Frauen, Stichwort Lehre, was würdest du denen, die zuhören, die vielleicht jetzt kurz vor einer Führungsposition sind oder generell dann manchmal vielleicht auch mutlos oder die jetzt viel stärker noch auf Bühnen gehen wollen, was würdest du gern Frauen, die du ja auch erlebst in deinem Weg, was würdest du denen gerne mitgeben? Oder vielleicht auch nochmal so einen Schritt zurück. Dich nimmt man als sehr starke Persönlichkeit wahr. Und ich habe manchmal auch den Eindruck, dass dann so andere Frauen auch, naja, die ist halt so stark, ist halt ihr Charakter, ne? Irgendwie. Und dann ist es dann gucke ich da vielleicht von außen drauf und denke, die hat es am Ende sogar irgendwie einfacher, weiß ich nicht. Mhm. Was wäre das, was du gerne auch vermitteln würdest?
Ich glaube, ich habe es vorhin schon versucht anzusprechen, ne, was für mich der richtige Weg ist, muss nicht für jeden anderen der richtige Weg sein. Ich glaube, das Wichtige ist erstmal so ein bisschen rauszufinden, was möchte man selber und was ist mein Weg? Also es mag auch durchaus ganz viele Frauen geben, die nicht auf der Bühne stehen wollen, genauso wie es auch Männer gibt, die nicht auf der Bühne stehen wollen. Es gibt immer Menschen, die sich damit nicht wohlfinden. Auch sowas mal rauszufinden, finde ich ganz arg wichtig. Deswegen ja auch wieder so dieser Schritt zurück zur Lehre. Also das ist das, was mich interessiert. Also rauszufinden, was braucht jeder Mensch? Wo fühlt er sich gut? Wo kann er was? Und ich glaube, man muss auch nicht jede Person auf die Bühne zwingen und auch nicht jede Frau. Aber ich glaube, einfach mal ausprobieren. Also wenn ich es nicht probiert habe, das ist auch sowas, was ich zu meinem Sohn gerne sage, bevor du es nicht ausprobiert hast, kannst du auch nicht entscheiden, ist es was für mich oder ist es nicht. Ne? Gefällt es mir nicht, heißt ja auch nicht, dass es gleich immer funktioniert. Aber so dieses Gefühl kriegen, kann ich das überhaupt? Einfach mal machen, ist sowieso mein Lieblingssatz, einfach mal machen, nicht so viel denken, egal ob es um Inklusion geht, ob es um den Ausbildungsweg geht oder eben einfach mal auf der Bühne zu stehen. Einfach mal machen und gucken. Und was ich auch super hilfreich fand, und da hatte ich tatsächlich Glück, ist, sich auch Menschen zu suchen, die so ein bisschen so eine Mentoren- oder Mentorinrolle übernehmen. Das muss auch gar nicht bezahlt sein. Manchmal gibt's die ja auch im Umfeld. Manchmal trifft man jemanden und da einfach offen sein, ins Gespräch gehen. Und ich glaube, der letzte Punkt, den viele Frauen noch unterschätzen, ist einfach das Netzwerken. Mhm. Also sich auch verbinden, sich eben wieder verbinden, gerade mit solchen, die vielleicht schon auf Bühnen stehen und eben auch zu gucken, was können die berichten, kann ich die mal fragen, vielleicht gehe ich auch einfach mal selber zu einer Veranstaltung, schaue mir das mal an. Also das ist so ein Gesamtpaket. Und noch zurückkommt auf die Sache, dass du meintest, ich wirke so stark und selbstbewusst. Das bin ich sicherlich auch, aber so ist man ja nicht immer. Also da gibt es ja auch Schwankungen bei jedem. Und nur weil man jetzt vielleicht nicht nach außen so scheint, heißt es ja nicht, dass man es trotzdem nicht ist. Also da muss man einfach für sich selber ein bisschen gucken, was traue ich mir zu. Und manchmal, glaube ich, muss man auch einfach die eigene Komfortzone mal verlassen und sich zwingen.
Und wie gehst du mit Rückschlägen um? Ich finde ja so, aus der Retroperspektive klingt so ein Leben ja auch immer so. Guck mal, und dann kam der Punkt und man hat die Zweifel und die Tränen, die in der Zusammenschau, man kann sie sich denken, vielleicht waren sie auch nicht da. Aber natürlich hat ja jeder seine, ne, und auch gesundheitliche Rückschläge, die ja dann, wie du vorhin schon meintest, ne, dann muss man da auf einmal Ruhe bewahren, obwohl man die gar nicht möchte. Mhm. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
Genau, die gab es natürlich sowohl privat, also gesundheitlich, als auch in der beruflichen Laufbahn. Also zum Beispiel so eine Professur erreicht man auch nicht, indem man sich einmal bewirbt und da eben eingeladen wird. Das ist schon harte Arbeit. Und ich glaube, dieses klassische Wiederaufstehen nach so einem Rückschlag, die Krone richten und weitermachen, das ist auch so eine Sache, das kann man lernen. Und ich finde das eine super Analogie zum Skateboarden, weil da gibt's auch ein ganz tolles YouTube-Video, wenn ich sozusagen einen neuen Trick lernen will, und früher war ich tatsächlich ganz viel skaten, als ich das noch konnte, dann ist es ja nicht so, dass ich mich da draufstelle und dem einmal probieren, das funktioniert, sondern ich probiere den vielleicht 20 Mal, bei einem anderen probiere ich den vielleicht 300 Mal. Und dieser Wille, einfach zu sagen, ich möchte das jetzt einfach können, egal wie lange es braucht, einfach jeden Rückschlag als Positives zu sehen, und vielleicht habe ich ein Stück mehr gelernt, wie er funktioniert, und irgendwann kommt immer der Punkt, an dem es dann funktioniert. Und einfach so dieses Durchhalten, ich weiß gar nicht, ob es da Tipps gibt, einfach auch machen, einfach durchhalten und nicht sich sofort entmutigen lassen. Mhm. Weil ich glaube, dass Rückschläge einfach dazu da sind, dass wir daraus lernen. Sonst könnten wir uns nicht weiterentwickeln. Also ich bin so nicht auf die Welt gekommen.
Ja, eine Frage habe ich noch, die ist tatsächlich, was ich so beeindruckend fand, und das hab ich ja am Anfang gesagt und ich will es mal auflösen. Das war eine Situation, wo es um so ein Bühnensetting ging und du hast sehr bestimmt gesagt, wie du es gerne hättest. Mhm. Ich fand das super.
Erinnere mich genau.
Ja, genau. Ja. Ich fand das super, weil du hast dich, man muss sich vorstellen, man kennt ja solche Runden irgendwie, da gibt es dann immer welche, die schneller und mehr reden und dann auch noch digitale Runde, wo man ja sowieso, wie kommt man da rein? Ich fand das total super. Und auch da, ich glaube, es gibt viele Frauen, da geht es gar nicht um Bühnensituationen, aber um dieses, ich möchte sagen, wie ich es gerne hätte. Ich kann jetzt wiederum aus dem Gegenübersicht sagen, oh, ich finde das super. Man ist dann eher so, danke für den Hinweis, stimmt, wie kriegen wir das irgendwie gelöst? Und vielen Dank, dass diese Situation überhaupt auch erkannt worden ist, als da möchte jemand es anders haben und nach seinen Bedürfnissen, was ja in unserer Gesellschaft absolut okay sein sollte. Also ich begrüße das. Das heißt, wie machst du das rein praktisch? Ist das, weil du ein Bild im Kopf hast? Oder kostet dich das überhaupt Überwindung?
Genau, es ging um die Frage, ich wollte es nochmal ein bisschen framen, es ging um die Frage eines Bühnensettings und es ging so drum, wer steht wann wo auf der Bühne oder wo stehen alle, und ich habe mich dann, glaube ich, ganz klar gemeldet und gesagt, Moment, ich sitze im Rollstuhl, ich würde es sehr begrüßen, wenn wir alle sitzen können, damit wir sozusagen ein Setting auf Augenhöhe haben. Und ich glaube tatsächlich, sowas einfach so zu sagen, auch völlig, für mich war das völlig wertfrei, es war in dem Moment nur einfach Stopp. Weil ich genau weiß, natürlich hatte ich schon öfter Settings, in denen alle stehen, die berühmten Stehpartys zum Beispiel, ich hasse sie, ist einfach ein Learning gewesen aus meiner Lebensgeschichte. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, bei irgendeiner Veranstaltung oder wir planen was oder ich weiß, ich komme da und dahin, versuche ich gewisse Dinge von vornherein zu sagen, weil es mir hilft, das Setting besser so hinzubekommen, dass wir uns eben wirklich alle auf Augenhöhe bewegen können. Und weil ich auch gelernt habe, dass es anderen die Unsicherheit in dem Moment nimmt, in dem sie mich sozusagen im Rollstuhl sehen. Mhm. Weil da ist ja immer so ein Gefälle, ne? Der eine steht, die andere Person sitzt. Mhm. Aber das ist, es fiel mir früher schwerer. Ich mache das inzwischen öfter, aber ich glaube, das ist einfach ein Lernen. So wie ich vorhin gesagt habe, beim Skaten die Analogie, wenn ich 3-4 Mal das so gemacht habe, dass ich vielleicht auf so einer Veranstaltung war und mich da nicht wohl gefühlt habe, weil ich schon merke, das stimmt für mich nicht, dann versuche ich immer, dieses Problem zu nehmen, zu analysieren. Da kommt wahrscheinlich die Gestalterin wieder durch. Mhm. Woran lag es, dass ich mich nicht gut gefühlt habe? Oder woran lag es, dass ich vielleicht nicht ins Gespräch gekommen bin? Und meines Erachtens nach ist es bei mir häufig das Setting, dass wenn 10 Leute neben mir stehen und ich sitze, dann bin ich automatisch auf einer anderen Ebene. Mhm. Das heißt einfach.
Ja, und ich fand jetzt auch tatsächlich, weil wir vorher schon so Gedanken haben, da hast du doch gesagt, jeder kann gestalten.
Genau.
Und das finde ich eigentlich eine schöne Analogie dazu auch. Also wenn sich jemand unwohl fühlt, in irgendwelchen Situationen Dinge anzusprechen, dann ist, glaube ich, dieser Gedanke, ich gestalte mir das, indem ich auch kommuniziere, vielleicht ein ganz schöner Gedanke. Nora, am Ende, mehr Rock auf der Bühne. Du hast eben auch schon erwähnt, wir brauchen mehr Frauen. Genau, wie kriegen wir das hin?
Mit Role Models sozusagen, also Sichtbarkeit einfach. Ich glaube, Sichtbarkeit von Frauen auf Bühnen ist einfach ein ganz wichtiger Faktor. Und das Angebot wahrscheinlich, was noch viel mehr nach außen kommuniziert werden müsste an alle Frauen, die es vielleicht noch nicht probiert haben, eben nochmal, sucht euch einfach Menschen, die es schon probiert haben. Schreibt die vielleicht auch ganz frech an. Man kann ja heutzutage auch über LinkedIn oder sonst wie alle Menschen einfach mal ausfindig machen oder viele, die auf der Bühne stehen, einfach mal anschreiben, einfach mal fragen, einfach mal auch da wieder offen gucken, was brauche ich, was ist mein Hindernis, bräuchte ich zum Beispiel dich, Daniela, um zu sagen, hey, kannst du mir nicht mal so in einem Gespräch erklären, wie hast du das gemacht? Solche Sachen, glaube ich, könnten helfen. Das finde ich das Wichtigste. Ich weiß nicht, ob wir Quoten brauchen in dem Bereich auf der Bühne, glaube ich nicht, weil es soll ja Spaß machen, und ich glaube, die das gerne machen oder ausprobieren wollen, die finden ihre Wege. Ich finde es einfach wichtig, sich selbst mal was zuzutrauen und nochmal einfach zu machen.
Einfach zu machen war ja quasi auch dein Leitmotto hier in diesem Podcast. Und wenn einer sagt, es geht nicht, dann
erst recht. Das kannst du nicht, dann erst recht, genau.
Das erst recht machen. Und als letzte Frage, weil es dir ja auch so wichtige Themen sind, wie bekommen wir mehr Inklusion und auch Chancengerechtigkeit? Oder warum ist das auch eine Frage von Chancengerechtigkeit?
Genauso, einfach mal machen und anfangen. Also gerade in Unternehmen, gerade vor allem in den Führungsetagen und beim Recruiting, da merke ich ganz viel, dass es einfach auch Unsicherheiten sind, ne? Also ganz viel Unsicherheit, wie gehe ich damit um? Oder häufig höre ich auch von Unternehmen oder auch die Kollegen und Kolleginnen, ja, wir sind ja noch gar nicht barrierefrei, dann können wir gar keine Menschen zum Beispiel im Rollstuhl einstellen oder Menschen, die nicht sehen. Aber das sehe ich ganz anders, weil auch Barrierefreiheit und Inklusion ist ein Prozess. Deswegen auch da gilt, einfach mal machen. Und ich finde das Allerschlimmste, also ne, Menschen haben ja häufig Angst, Fehler zu machen, sich zu blamieren, jemanden zu verletzen oder sowas. Und ich finde einfach, das ist menschlich, verstehe ich, die habe ich auch. Aber einfach mal machen und auch in Kauf nehmen, Fehler zu machen, ist überhaupt nicht schlimm. Daraus kann man wieder lernen, so wie wir es vorhin ja auch gesagt haben. Und am allerschlimmsten, finde ich, ist es einfach gar nichts zu machen, aus lauter Angst davor, es könnte mal was falsch oder nicht perfekt sein. Weil perfekte Inklusion gibt es nicht. Es gibt nur Inklusion als Prozess.
Ich freue mich sehr, dass ich dich eingeladen habe in meinem Podcast, dass du diese vielen Gedanken hier geäußert hast, dich als absolute Macherin quasi dargestellt hast. Und ich mochte auch total diesen Gedanken der Gestalte dein eigenes, sei die Gestalterin deines Lebens.
Eigenes Lebens, ja.
Genau, und mach dann einfach. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du so ein tolles Female Role Model bist, Nora.
Ich danke für die Einladung, Daniela. Ich hoffe, es werden noch ganz viele Folgen, die du alle interviewen kannst, weil dann haben wir es ja geschafft.
Genau. Und wir sehen sie alle auf den Bühnen. Genau. Ich hoffe natürlich auch, dass es euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es euch gefallen hat und ihr richtig inspiriert seid von Nora, von diesem Podcast, von diesen Gedanken. Wenn ihr begeistert wart, wenn ihr der Meinung seid, der Podcast müssen noch mehr Frauen hören, dann empfehlt diese Folge gerne euren Freundinnen und Freunden weiter. Teilt die Folge auf den Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, haben wir ja eben von Nora auch gehört, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode eine richtig tolle Bewertung, schreibt mir eure Kommentare auf Insta und auf LinkedIn. Und wenn ihr noch ein weiteres tolles Female Role Model kennt, dann her mit dem Namen. Wir wollen von ihr lernen. Und wie immer sagen wir, Ladies, let's get loud. Tschüss!
Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.